Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind. Als Frau in Unterwäsche draußen unterwegs sein. Das reicht, um im Iran verhaftet zu werden. Das interessiert uns gleich. Eine junge Frau sitzt vor der größten Universität des Iran und sie ist dabei fast nackt. Sie trägt nur Unterwäsche. Und wenig später wird sie verhaftet. Ein kurzes Video davon ist gerade eines der ganz großen Themen im Iran, denn das scheint sehr viele Menschen an Mahsa Amini zu erinnern. Das ist die junge Frau, die vor knapp 2 Jahren in Haft gestorben ist, nachdem die iranische Sittenpolizei sie verhaftet hat, weil sie sich nicht ausreichend verschleiert haben soll damals. Wir wollen dieses Video einordnen und dafür haben wir den Journalisten Amin Farsaneva bei uns. Hallo.
Hallo.
Was ist denn genau zu sehen?
Was wir sehen ist, ja, eine junge Frau sitzt in einem lilafarbenen BH und Slip mitten in einer belebten Straßenszene, so wie es in Teheran überall zu sehen ist, in dieser mehr als 12 Millionen Einwohnerzählenden Stadt, auf einer Betonbrüstung neben einer Treppe. Da geht sie dann inmitten von Menschen auf einmal auf und ab. Sie scheint mit sich selber zu sprechen oder auch was zu singen. Und geht dann aus dem Bild. Das ist eine für uns schon ungewohnte, weil nicht alltägliche, und im Iran völlig surreale Szene. Fast sieht es aus, als wäre es irgendwie eine Performance. Das Video, das stammt von einigen jungen Frauen, die giggeln die ganze Zeit und man denkt, das sind Teenager, vielleicht sind es auch schon Studentinnen und sagen die ganze Zeit, während sie das aus einem Fenster heraus filmen, ich glaub's ja nicht, unfassbar, was die da macht, ich pack's nicht. Und das ist das, was viral gegangen sind. Dann, dazu wurde eine Nachricht, wurden Informationen vermittelt, Basijis, die sogenannten berüchtigten Sittenwächter, hätten diese junge Frau vorher im Universitätsgebäude angemahnt, sie soll sich korrekt verschleiern, sie hat sich geweigert, es gab ein Handgemenge, es wurde an ihrer Kleidung gerissen, dann hat sie sich daraufhin aus Protest komplett ausgezogen. Und nach der Szene, die wir da überall sehen können, viral, sei sie aufgegriffen und in eine Psychiatrie verbracht worden zu ihrem eigenen Schutz.
Das ist die Realität im Iran. Sowas kann viral gehen, sowas kann aber eben auch diese Sittenpolizei ins Thema reinbringen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
Die Informationen haben sich überschlagen. Man wusste erst mal gar nicht, wer es ist. Dann taucht auf einmal ein Name auf, Ahu Daryai. Das bedeutet tatsächlich das Reh des Meeres. So viel zur Poesie iranischer Namen. Sie sei 29 oder 30 Jahre alt. Sie sei Mutter zweier Kinder. Und sie würde vor der Universität, wo diese Szene aufgenommen wurde, also in dieser Universität, vor der diese Szene aufgenommen wurde, würde sie Französisch im 7. Semester studieren. Dann konnte man sich irgendwann auch das vollständige Video anschauen. Da sieht man also nicht nur, wie sie aus der Szene läuft, sondern sie läuft die ganze Weile in die Straße, eine belebte Straße entlang, merkwürdigerweise komplett unbehelligt. Also weder wird sie irgendwie beschimpft als unmoralisch angegangen, noch jubeln ihr Menschen aufmunternd zu. Sie geht also fast ignoriert die Straße entlang und dann sieht man fast außerhalb des Bildausschnitts, dass ja diese Teenager filmen, wie sie in einen Wagen gezerrt wird. Und da berichtet eine israelische Instagram-Seite, sie sei also gewaltsam mit dem Kopf gegen den Wagen geschlagen worden und dann blutend ins Wageninnere gezerrt worden. Das sind so dann zusätzliche Informationen, die durchs Netz gingen.
Das stößt ja gerade im Iran nicht in den luftleeren Raum. Die Proteste von vor 2 Jahren, die hat das iranische Regime dann mit extrem viel Gewalt unterdrückt. Aber diese Motive, die es auch damals bei den Protesten gab, vor allem die Freiheit von Frauen, die Bewegungsfreiheit von Frauen, die Selbstbestimmung von Frauen, das ist quasi etwas, was sich jetzt hier widerspiegelt und was das auch viral gehen lässt?
Also es ist auf jeden Fall viral gegangen. Vielleicht gab es auch den einen oder anderen Fall, wo halt eine Frau aus irgendwelchen Gründen halt mal weniger bekleidet auf die Straße geflüchtet, gerannt ist, tatsächlich geistig verwirrt war, wie man ihr jetzt unterstellt. In diesem Fall ist also das Bild, das sich ja vor der größten Teheraner Universität so gezeigt hat, also die Azad-Universität hat insgesamt, ich glaube, 1,7 Millionen Studierende mit all ihren ganzen Fakultäten und unterschiedlichen Gebäuden. Das ist also wie eine Bombe quasi viral gegangen. Bombe, das Wort wird häufiger benutzt. Offizielle Exilmedien, die unterschiedlichsten Influencerinnen, viele YouTuber, haben sich gemeldet, haben das analysiert. Der Sohn des Schahs, Reza Pahlavi, hat umgehend einen Tweet abgesetzt. Und dann tauchte auf einmal ein Video auf, in dem man einen verpixelten Mann sieht. Das soll angeblich Ahu Daryais Ehemann sein. Und der klagt, man soll doch mit dieser unsäglichen Berichterstattung aufhören. Diese ganzen Bilder würden das Familienleben mit den beiden Kindern und so weiter schädigen und in die Öffentlichkeit zerren. Und dann fängt er an zu weinen. Und das wird allgemein als eine Inszenierung, eine regimenahe Inszenierung verstanden. Dann hat sich noch jemand ganz Populäres zu Wort gemeldet, eine Vorkämpferin der Frauenrechte im Iran, Mahsi Alinejad, wohl die einflussreichste Exiljournalistin, hat gepostet und kommentiert. Alinejad ist bekannt, weil sie hat schon vor Jahren eine Kampagne gestartet, wo sie Frauen aufgefordert hat, sich öffentlich unverschleiert in Teheran fotografieren zu lassen.
Der Schah, den Sie erwähnt haben, der ist vor 40 Jahren gestürzt worden, mehr als 40 Jahre, seitdem dort die geistliche Diktatur, so nenne ich das jetzt einfach mal, die sich auch immer wieder vor allem gegen die Rechte von Frauen widmet. Das ist für die sehr, sehr wichtig, diese Dominanz. Die Proteste von vor 2 Jahren sind mit Gewalt niedergeschlagen worden. Aber wie steht's denn um diese Bewegung hinter den Protesten heute? Was sagt das Video darüber aus?
Heute, ja, also man wartet quasi vielleicht auf den nächsten, ja, kleinen Anstoß, dass das Proteste wieder losgehen. Also man hat das Ganze ja als Revolution tituliert, auch sehr stark bildgefüttert, videogefüttert. Wir erinnern uns an schreckliche Gewalttaten, die man während der Niederschlagung der Protestbewegung gesehen hat. Und jetzt sucht man quasi nach der nächsten Bildikone, die vielleicht eine neue Protestbewegung auslösen könnte. Das wird auch sehr offen diskutiert auf den ganzen unterschiedlichen Plattformen.
Armin Faser Nefar hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Der Journalist hat mit uns über ein Video gesprochen, das gerade im Iran viral gegangen ist. Die deutschen Comiczeichnerinnen und Comiczeichner schlagen gerade Alarm und sie nutzen dafür auch ein Bild. Klar, es sind Comiczeichnerinnen und Comiczeichner. Simpel, aber eindeutig ist das Bild, und zwar ein zerbrochener Bleistift, auf dem Comicförderung steht. Und das ist das Bild zu einer Petition, die sich an den Bundestag und an Kulturstaatsministerin Claudia Roth richtet. Sie schreiben darin, Comics sind ein wichtiger Teil der Kulturwelt, sie sind auch wichtig für die politische Bildung, aber sie warnen, wenn die Ampelkoalition jetzt die Haushaltsmittel für Kultur wirklich so radikal streicht wie geplant, dann werden in Zukunft noch weniger Comic-Künstler als bisher von ihrer Arbeit leben können. Wir haben dafür Shiri Domingo bei uns. Sie ist selber Comic-Künstlerin und sie ist auch Mitglied der Comic-Gewerkschaft. Das ist eine Interessensvertretung der Branche, die gerade auch eine Studie zur Situation in der deutschen Comic-Welt veröffentlicht hat. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Stand heute, wie ist denn die Situation für den durchschnittlichen Comiczeichner, für die durchschnittliche Comiczeichnerin in Deutschland?
Schlecht.
Zack.
Also es gibt natürlich einige wenige Comiczeichnerinnen, die von ihrer Arbeit leben können, aber das ist wirklich, also in unserer Studie waren das 3%, die angegeben haben, sehr gut von ihren Comics leben zu können. 3% gut und der Rest, also 81%, können gar nicht vom Comic machen leben.
Das heißt, das ist dann eher so eine Freizeitbeschäftigung nebenbei. Das macht man, obwohl man eigentlich drauf zahlt?
Ja, das Problem mit Comics und Comicbüchern machen ist, dass man meistens in jahrelange Vorleistung kostenlose Arbeit leisten muss, um überhaupt ein Buch zu realisieren. Und selbst wenn das dann rausgekommen ist bei einem deutschen Verlag, der Verdienst ist nicht groß. Vom Buchverkauf alleine ist es wirklich schwer, in Deutschland zu leben.
Jetzt kommt die Situation dazu, dass es gerade Haushaltsverhandlungen gibt. Die Bundesregierung muss Geld sparen. Alles steht da auf dem Prüfstand. Sie schreiben ganz explizit, dass Comics jetzt nochmal ganz explizit gefährdet wären, wenn eben auch der Kulturhaushalt gekürzt wird. Haben Sie eine Dimension?
Ja, also wenn die Bundeskulturfonds um die Hälfte gekürzt werden, dann trifft das vor allem die freie Szene. Also und dann auch nochmal vor allem Künstlerinnen, die nicht besonders privilegiert sind, die es sich eben nicht leisten können, Comics als Hobbys zu machen, die eventuell Care-Arbeit leisten müssen. Und Wenn du in einem anderen Erwerb arbeiten musst, dann ist es schwer, das Wochenende für ein Comicbuch zu opfern oder abends sich nochmal an den Tisch zu setzen. Das macht es eigentlich fast unmöglich, an einem Comicprojekt zu arbeiten. Wenn diese Förderungen wegfallen, trifft das besonders diese Künstlerinnen und Autorinnen.
Also, es gibt die Studie, die besagt, es ist eh schon ein Job, den sich nur super wenige Menschen leisten können.
Richtig.
Dann gibt es aber auch die Petition und da ist ja auch schon eine klare Forderung.
Ja.
Und die besagt im Endeffekt Kürzungen auf keinen Fall, aber auch mehr Geld. Ist es einfach nur eine Frage der Fördermittel des Geldes?
Ja, also wir fordern in dem Brief auch bundesweite Förderstrukturen für Comics. Also im Moment sitzen Comiczeichnerinnen oft zwischen den Stühlen, also die Förderung vom Literaturfonds, der jetzt erst letztes Jahr das erste Mal, die es jetzt zum ersten Mal für Comiczeichnerinnen gab, sind Teil der Literaturförderungen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn in Zukunft auch Förderstrukturen explizit für Comics gibt, also Comic auch als eigenständige Kunstform anerkannt wird, so wie es in Ländern wie Frankreich, Belgien oder Finnland schon längst der Fall ist.
Sie schreiben ja im offenen Brief auch, dass Comics ja in vielerlei Hinsicht schon auch in der Mitte der Kunstwelt angekommen sind. Also, dass es zum Beispiel für politische Bildung benutzt wird, dass an ganz vielen Ecken Comics auch genutzt werden, um zu vermitteln. Aber anscheinend ist es ja trotzdem nach wie vor so, dass allein das Wort Comic schon auch eher dafür sorgt, dass viele vielleicht denken, naja, das ist im Endeffekt was, womit ich meine Kinder nachmittags auf der Couch beschäftigen kann.
Ja, das ist leider in Deutschland so. Das scheint in Deutschland ein kulturelles Ding zu sein, dass Comics meistens als trivial angesehen werden oder dass Comics als Genre, nicht als Medium gesehen werden. Dabei können Comics wie Literatur alles sein. Also Comics können poetisch sein, Comics können essayistisch sein, sie können dokumentarisch sein, sie können abstrakt sein und Comics können Innovationstreiber sein. Also,
wo denn zum Beispiel?
Naja, es ist vor allem wichtig, Stimmen zu fördern, die auch die einen vielfältigen Blick auf unsere Gesellschaft verhelfen oder und was auch wiederum demokratiefördernd sein kann. Comics können Vermittlerinnen zwischen Museen und Begegnungsstätten sein. Comics können historische, komplexe Sachverhalte anschaulich machen, ohne sie zu trivialisieren. Oder denken wir an Wissenschaftskommunikation, was auch wiederum ein Motor für Demokratie sein kann, Wissenschaft zugänglich zu machen.
Ein schönes Comicbild kann die längste wissenschaftliche Studie vielleicht ein bisschen auflockern. Vielleicht
ein Bild sagt 1000 Worte, sagt man ja.
Ist das auch der Grund, warum Sie bei Ihren Forderungen schreiben, dass Comics auch mehr in den Schulunterricht aufgenommen werden sollen? Da geht es ja wirklich jetzt gar nicht so sehr darum, dass man einfach nur Geld irgendwo drauf wirft, sondern da geht es ja schon um eine Institutionalisierung quasi.
Ja, genau. Also einmal fordern wir das, um Comic als Kunstform zu etablieren, mehr in Deutschland, aber auch weil Comics auch fachübergreifend helfen können, also wieder bei Geschichte, Wissenschaft, Sprachwissenschaft, also auch in der Wissenschaft werden Comics interdisziplinär erforscht, also im Zwischenfeld von Japanologie, Amerikanistik, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaften können Comics auch eine Brücke schlagen oder vermittelt sein.
Die Comicwelt ist offensichtlich hart. Warum ist es trotzdem ein Traumjob?
Ich denke, es ist so ein intrinsischer Drang, Comics machen zu wollen oder Geschichten erzählen zu wollen. Also so ist es bei mir zumindest. Und auch wenn die Arbeitsbedingungen hart sind, die Solidarität ist sehr groß. Also es hat sehr viele Ressourcen auch erfordert, überhaupt diesen Brief zu formulieren und veröffentlicht zu bekommen. Und das war total schön, wie wir in dieser Arbeitsgruppe, wo sehr viele Leute mitgemacht haben, dass irgendwie organisch wurde dieser Brief immer weiter formuliert, nochmal Input gegeben. Also es hat sich, glaube ich, also vor Wochen hat das angefangen, diese Aktion. Und ich bin total froh, Teil dieser Szene auch zu sein.
Cherie Domingo hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Comic-Künstlerin. Sie ist Mitglied der Comic-Gewerkschaft, der Interessensvertretung der Branche. Und wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über die Petition gesprochen, die aus der Szene kommt und die davor warnt, dass gekürzte Fördermittel für viele Comiczeichnerinnen und Comiczeichner bedeuten würde, dass sie sich noch weniger leisten können, ihre Kunst nachzugehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Christiane Aberlein.
Vor kurzem ist der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof nach Deutschland geflohen. Nun ist sein Film Die Saat des heiligen Feigenbaums für den Europäischen Filmpreis nominiert. Die deutsche Koproduktion erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie. Rasoulof wurde auch für die beste Regie und das beste Drehbuch nominiert. Als bester europäischer Film wurden 14 weitere Titel vorgeschlagen, darunter mit Emilia Perez auch eine Musical-Komödie über einen mexikanischen Drogenbaron und der Body-Horror-Schocker The Substance. Aus deutscher Sicht gibt es außerdem Hoffnungen auf einen Preis in der Kategorie Bester Schauspieler. Hier geht Lars Eidinger mit seiner Rolle in dem Familiendrama Sterben ins Rennen, aber auch Franz Rogowski, der im Sozialdrama Bird die Titelrolle übernommen hat. Es soll eine Liedersammlung sein, die Europa eint. Das neue EU-Songbook mit je 6 Stücken aus den 27 Mitgliedstaaten. Beteiligt waren 100 Musikorganisationen und zehntausende Bürgerinnen und Bürger, die über die Auswahl abgestimmt haben. Aus Deutschland sind eher Klassiker vertreten wie »Die Gedanken sind frei« in der Kategorie »Freiheit und Frieden« oder »Der Mond ist aufgegangen« bei den Volksliedern. Österreich wird gleich zweimal durch Hubert von Geusern präsentiert mit Brenner durchs Gurt und dem Liebeslied Weit, weit weg. Die insgesamt 164 Klassiker stehen in den Originalsprachen im EU-Songbook. Sie sind aber auch in sogenanntes singbares europäisches Englisch übersetzt. Dresden hat, wie auch andere Städte, Kürzungen im Bereich der Kultur angekündigt. Dagegen stellt sich nun das Bündnis Weltoffenes Dresden mit einer Kampagne. Dabei melden sich 15 Intendanten und Leiterinnen von Kulturinstitutionen zu Wort. Unter dem Hashtag Kultur ist Zukunft warnt beispielsweise die Direktorin des Deutschen Hygienemuseums, Iris Eidenheiser, vor steigenden Eintrittspreisen, aber auch vor einem Abstieg in die Mittelmäßigkeit. Der Intendant des Staatsschauspiels Dresden, Joachim Clement, sieht die Existenz als Kulturstadt gefährdet. Etliche der beteiligten Einrichtungen hatten vor einigen Tagen bereits einen offenen Brief gegen die Sparpläne veröffentlicht. Darin heißt es zusammenfassend, Kulturabbau gefährde den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Beim Wahlkampf in den USA haben etliche Musikschaffende dem Republikaner Donald Trump die Nutzung ihrer Songs verboten. Jetzt gibt es einen ähnlichen Fall in Deutschland. Herbert Grönemeyer will nicht, dass die CDU sein Stück »Zeit, dass sich was dreht« im Wahlkampf von Parteichef Friedrich Merz spielt, wie bei einem Treffen der Jungen Union Ende Oktober geschehen. Grönemeyer verlangt nach Angaben seines Anwalts, dass die CDU den Song nicht mehr für Wahlwerbezwecke nutzt, öffentlich aufführt oder sonst wie verbreitet. Zudem müsse die bisherige Verbreitung online gelöscht werden. Im Netz löste der Schritt unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen bezeichnen Grönemeyer als peinlich oder gar als linken Moralapostel, die anderen finden, er sei sich damit treu geblieben. JU-Chef Johannes Winkler reagiert auf Ex mit Sarkasmus und fragt mit Bezug auf den Grönemeyer-Song Männer: Männer sind so verletzlich, darf ich diese Zeile noch zitieren?
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Axel Ramlow. Hallo, wir steigen gleich mit einem Rätsel ein. Was ist das? 3 Möglichkeiten: eine Maus, ein Knochen, der bricht, oder ein Tannenzapfen. Alles 3 kann richtig sein. Wir sprechen gleich mit einer Geräuschemacherin, die für Videospiele und Filme Geräusche produziert. Und jetzt bitte auf den Einschlag vorbereiten. Sie sind dabei, wie ein Flugzeug abstürzt. Autsch. Das ist kein echter Flugzeugabsturz. Das ist eine Tonaufnahme, ein Geräusch für ein Computerspiel. Und bei Computerspielen ist es ja eigentlich wie beim Film: ohne den richtigen Ton bringen auch die besten Bilder nichts. Und die besten Geräusche, die macht kein Computer, die werden per Hand gemacht. Und wir wollen wissen, wie das geht und welche Geräusche für was stehen. Und dafür haben wir Simone Nowicki bei uns. Sie ist professionelle Geräuschemacherin. Hallo.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Wie ist denn dieser Flugzeugabsturz entstanden?
Also bei dem Flugzeugabsturz ist es eigentlich ganz spannend, dass alle Geräusche und alle Soundebenen, die zu hören sind, also das abstürzende Flugzeug, der Einschlag, mit Dingen entstanden sind, die man wahrscheinlich in seinem Speicher oder irgendwo im Keller finden kann. Und zwar sind das an Geräuschen, dadurch, dass ich als Geräuschmacherin nicht so oft Flugzeuge abstürzen lassen darf, das ist dann einfach monetär ein bisschen teuer. Mhm. Es sind eigentlich alle Bestandteile, die man da gerade hören kann. Es ist ein Kinderspielzeug, was ich bei einem 1-Euro-Laden gefunden habe, wo man eigentlich einfach nur diesen, ich kann das mal ganz kurz zeigen, ja, vielleicht hört man es. Für alle Hörerinnen, es ist pink, ein Hund sitzt drauf und es klingt in etwa so. Genau, das ist so eine ganz klassische Kinderkugel. Unten waren noch Süßigkeiten drin, die habe ich dann selbst gegessen ohne Geräusche. Und dann wurde die dann einfach im Schnitt und im Sounddesign ein bisschen runtergepegelt. Und auf einmal hat man einen Motor. Und den haben wir dann eigentlich, ich und meine gleichzeitig Geräuscheaufnehmerin Ina Schimetschka, den haben wir dann einfach immer weiter runtergepegelt. Und dann hatten wir eigentlich schon mal dieses Motorengeräusch. Und wenn es dann zum Einschlag geht, dann sind das ganz klassische Gartensteine eigentlich. Gartensteine, ein bisschen Heu von den Meerschweinchen vielleicht, die zu Hause sind. Und wenn man dann da die Soundschichten aufeinander legt, dann klingt das eigentlich ganz gut wie ein abstürzendes Flugzeug.
Okay, das heißt, das ist quasi alles, was ich tatsächlich bei mir zu Hause finden kann. Es ist aber da trotzdem ja ein Stück weit hohe Kunst, aus den einfachen Dingen sowas Komplexes zu machen.
Ich glaube, dass es das Handwerk des Geräuschemachens oder des Foley-Artists ist eigentlich ganz viel zu sammeln und genau hinzuhören, was wie klingen könnte. Weil das ist eigentlich so, dass der Brotjob, Geräusche zu verkaufen, die mit ganz anderen Gegenständen dargestellt wurden. Das meiste, was man im Film hört oder auch bei Videospielen, klingt, also besteht aus Objekten, die im Alltag gar nicht für diesen Klang benutzt werden. Also eine Tür, die zufällt, der Schnee, der durchstapft wird, das wird eigentlich im Studio beispielsweise mit Maisstärke dargestellt oder eben auch mit einem Motorradhelm. Das sind meistens ganz andere Alltagsgegenstände.
Haben Sie ein Beispiel für uns noch? Also zum
Beispiel
Hören?
Zum Hören sehr gerne. Ich benutze eigentlich, die habe ich meiner Oma irgendwann mal geklaut. Ich benutze beispielsweise für dieses Gimmick einer Gans oder einer Ente, das habe ich auch schon in einem Videospiel namens Journey verwendet, benutze ich gerne so eine alte Gurkenraspel. Also wenn man mal ganz kurz hinhört.
Das ist eine Gurkenraspel.
Das ist eine Gurkenraspel, Marke 50er Jahre. Und die kann man für ganz verschiedene Dinge verwenden. Also beispielsweise vielleicht für einen Wasserhahn, der quietscht, oder so ein Windrad. Oder eben auch ganz beliebt eben ist das eigentlich, ist das meine Gänseraspel sozusagen.
Und dann haben Sie mir, als wir vor unserem Gespräch schon mal gesprochen haben, gesagt, es geht heute auch um Gemüse.
Ich glaube, was mir am meisten Spaß macht an meinem Job, ist, dass ich beruflich so Gemüsetage habe oder auch Obsttage. Und dann kann ich ganz viele Fleischwunden vertonen. Also das ist eigentlich das Schönste, wenn ich mal irgendwie eine Messerstecherei oder ein Gehirn, was gesplättert wird, wenn ich das vertonen darf.
Okay. Können wir das
hören?
Soll
ich mal?
Ja?
Ja, sehr gerne. Also wenn man jetzt die Augen schließt und ganz genau hinhört, ich verrate noch nicht, was es für Gemüse ist. Konnte man das gut hören?
Ja, definitiv. Also ich weiß ja, dass es jetzt Gemüse ist, aber es könnte quasi jetzt auch wie in so einem Horrorfilm oder eben in so einem Spiel, wo halt viel geschossen wird oder viel gekämpft wird, da ist gerade irgendwas Menschliches kaputt gegangen.
Also ich habe es jetzt schon mal bei einem Hörspiel, wo es in der Tundra, wo ein Team in die Tundra gezogen ist und jemanden wurde der Arm abgerissen. Das war ein bisschen gruseliger. Dafür habe ich schon mal verwendet. Einmal so zack und schon ist er ab. Und ist es ein Staudensellerie. Den benutze ich ziemlich gerne für jegliche Fleischwunden. Aber ich verwende auch gern Fenchel, Paprika ist auch eine schöne Sache. Das schmatzt so richtig schön und ist natürlich danach auch immer ganz lecker, weil man nach dem Studiotag immer noch was zu kochen hat.
Frau Nowicki, höre ich daraus, dass Ihnen das besonders Spaß macht? Fleischwunden, ein bisschen Gewaltsblätter?
Also ich glaube, ich würde lügen, wenn wenn ich jetzt sagen würde, es macht keinen Spaß beruflich Paprika zu zähmern und danach Feierabend zu machen. Also Splatter macht total viel Spaß. Ich glaube, dass auch dieser ganze Geräuschebereich kommt natürlich auch aus dem Horrorformat in der Filmgeschichte, aber auch natürlich in der Videospielgeschichte. Und das sorgt natürlich sofort beim Zuhörer oder bei der Zuhörerin für Kopfkino. Und wenn das passiert, dann hat als Geräuschemacherin den Job schon mal ganz gut gemacht. Und das ist dann natürlich toll.
Sie haben gerade von der Tundra gesprochen. Also da sind wir jetzt quasi auch auf dem internationalen Level. Haben denn Geräusche in anderen Ländern, in anderen Gegenden immer auch die gleiche Bedeutung wie bei uns? Oder kann man da auch sagen, Geräusche, die man machen muss, sind auch unterschiedlich?
Ich glaube, dass wir alle auch, ich würde auch vom Alter sprechen, dass wir alle mit verschiedenen Geräuschen groß geworden sind und dass natürlich auch Geräusche, je nachdem, wann wir geboren sind und wo wir geboren sind, ihre Bedeutung ihre Bedeutung verlieren oder ihre Bedeutung sich verändert. Beispielsweise durfte ich mit einem nepalesischen Theaterteam durfte ich mich auseinandersetzen und die haben natürlich ganz andere Klangerfahrungen. Die haben auch ein ganz anderes Bewusstsein für Lautstärke oder wie jetzt Körper klingt. Und dasselbe ist natürlich auch in Deutschland. Also ich glaube, dass heute Krach von uns anders wahrgenommen wird, als vielleicht vor 70, 80 Jahren, wenn man durch Krieg noch andere Lautstärken gewohnt hat. Also ich glaube, man wird anders groß mit Geräuschen.
Und das heißt für Sie auch, dass Sie je nachdem, was das Publikum ist, anders drüber nachdenken müssen, wie ein Geräusch klingt, durch was ein Geräusch erzeugt wird?
Ja, also ich glaube, wenn ich live spiele, also ich mache auch Live-Hörspiele, dann achte ich natürlich darauf, dass das Publikum das auch sehen kann und vielleicht auch einen Wiedererkennungswert hat. Vielleicht liegt das auch auf dem Speicher oder die Oma hat das auch schon mal benutzt und auf einmal klingt es wie eine Ritterrüstung. Wenn ich beispielsweise für Kinder und Kinderhörspiele mache, dann schaue ich auch oder höre ich auch genau hin, dass die Dinge vielleicht nicht zu echt klingen, sondern ein bisschen abstrakter oder ein bisschen verspielter.
Das heißt, ein bisschen weniger erschreckend quasi?
Schon, also können die sehr viel vertragen, also auch Elfjährige. Aber genau, dass es nicht zu blutig klingt, sondern ein bisschen fantasievoller, dass man eigentlich dann überlegt, okay, wie fantastisch kann was klingen? Und dann wird es auch natürlich auch kreativer, als wenn ich jetzt einen Thriller oder jetzt einen Krimi vertonen müsste.
Kann man denn da auch quasi übertreiben, also zu viel nutzen und dann klingt es weniger echt?
Ich glaube, die Sache ist, was spannend natürlich ist wenn wir von Echtheit von Geräuschen sprechen, weil mein Job ja natürlich das ist, Geräusche zu verkaufen, die gar nicht so hergestellt werden. Und ich glaube, das, was wir als echt empfinden, kann natürlich eine Reaktion dann hervorrufen, beispielsweise im Horror, wenn dann noch das Blut spritzt und wir uns dann vielleicht auch ekeln. Also beispielsweise der Effekt von Fingernägeln auf einer Tafel, der funktioniert ja natürlich bei allen und dann ekelt man sich und dann klingt das nicht mehr so schön. Dann ist da kein Genuss mehr dran, sozusagen.
Wobei auch das reine Hören von diesen Splatter-Effekten, gerade hier bei uns, das kommt ja dann auch drauf an, ob man davon Fan ist oder nicht. Da können einem ja schon auch ein bisschen gruselig werden, allein vom Hören heraus. Jetzt haben wir ganz viel über Gurkenraspeln gesprochen oder über Hundespielzeug. Wenn wir aber nochmal zurückgucken auf diese digitale Welt Computerspiele, warum braucht man dann die analogen Sounds? Geht das nicht auch einfach digital?
Ich glaube, dass das Geräusche machen oder das Geräusche machen an sich ist älter als der Film selbst und älter als auch das Videospiel. Und das ist immer ein Bestandteil, auch heute noch. Also das hat sich eigentlich, die Technik hat sich gewandelt, aber Geräusche machen ist immer noch ein Teil dieser Soundwelt. Und ich glaube, wir nehmen auch manchmal nicht wahr, wie viel gemacht und wie viel handgemacht ist. Also natürlich, wenn die Frage kommt, es gibt diese Datenbanken und diese Geräuschedatenbanken, die verwende ich auch. Aber vor allem Körpergeräusche, Schrittgeräusche, also das, was uns eigentlich durch diesen Computerraum bewegt, das muss erstmal auf den Körper angepasst werden. Und das ist vor allem Brotjob von Geräuschemacherinnen. Also Körper auf den Punkt erstmal zu vertonen, dass die später bedenkenlos vom Spieler, von der Spielerin benutzt werden können sozusagen.
Und Sie hören auch den Unterschied zwischen einem digitalen Beinbruch und einem analogen Beinbruch.
Natürlich merkt man das an den verschiedenen Ebenen, die aufeinander geschichtet werden. Also da muss man auch immer dran denken, dass es zum Geräusche machen natürlich auch das Sounddesign noch gibt und eben auch die Aufnahme. Und je plastischer was wird, desto mehr Geräusche werden übereinander geschichtet, wie sozusagen gutes Tiramisu aus Geräuschen. Und dann kann man sich da nochmal das dann genauer anhören. Aber ich glaube, man hört sowieso immer hin als Geräuschemacherin, wie was gemacht wurde.
Das wäre eben zum Beispiel die Gurkenraspel als ein Beispiel, der Tannenzapfen oder auch das Kinderspielzeug und super viel Gemüse. Darüber haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen mit der professionellen Geräuschmacherin Simone Nowicki. Und Frau Nowicki, Sie haben auch gesagt, aus dem ganzen Gemüse wird was zu essen gemacht. Was gibt's heute noch?
Heute gibt's eine Bloody Mary, also aber erst nach Feierabend und vielleicht noch so eine Gurkensuppe oder so.
Dann guten Appetit und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Fundstück.
Das Hexenwerk hatte Louise Hubner von Mutter und Großmutter gelernt. Beim Radiosender KLAC liefen ihre astrologischen Prophezeiungen alle 2 Stunden und 1968 wurde sie auf der Freilichtbühne des Hollywood Bowl vom Los Angeles County zur Official Witch ernannt. Wer abseits solcher Spektakel auf der Suche nach gesteigerter Lebenskraft oder spirituellem Schutz war, konnte Hubners Fähigkeiten ein Jahr später mittels einer Schallplatte konsultieren. Produziert wurde sie von Louis und Baby Baron, den Spezialisten für unheimliche Klangwelten seit ihrem Soundtrack zum Science-Fiction-Film Forbidden Planet und auch für Hubners Emotional Bondage Spell eine perfekte Ergänzung.
If your partner is sexy enough, but projects little warmth, and warmth is what you desire, then you could use the emotional bondage spell. Are you and your lover sexually compatible? If not, it would be ridiculous for you to consider becoming emotionally chained. The bondage spell is dangerous. And many times the conjurer too gets conjured. It's fairly simple. You take a photograph, a bit of hair, or some intimate items belonging to the love object, such as a shirt or undergarments. You place them in the center of a table. 3 candles, one yellow, one orange, and one red, should surround the treasures. Burn incense, your favorite. Light the candles, and for 9 full minutes gaze at the symbolic representation of your lover. Ring a clear silver bell 3 times, and cover the intimate area with 47 yellow blossoms. Chant 47 times. We are one. 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 We are one.
Paul Palun gräbt Fundstücke aus unserem Soundarchiv aus und mehr davon finden Sie im Internet. Da reichen die Suchwörter Kompressor und Fundstücke. Da gibt es fast 200 Audioschätze zu finden.